Da ich montags abends zu Hause bin, kriege ich mit, wenn der Posaunenchor übt. Und ihr könnt eins wissen, so schön wie heute Morgen haben sie es noch nicht einmal beim Proben gespielt. Das war echt klasse. Das war richtig, richtig schön. Richtig schön. Also die spielen ja immer schön, aber das war heute, man hat es richtig gemerkt. Das war richtig klasse. Ja, was ist eigentlich wichtig im Leben? Der eine wird sagen, das Wichtigste ist die Familie. Die sind wichtig. Andere sagen vielleicht, ja, aber noch wichtiger ist für mich Beruf. Andere sagen vielleicht Freundschaften, Kontakte, Sicherheiten, die man im Leben hat. Es gibt Leute, die sagen, zu einem guten Leben gehört, dass man Entscheidungen trifft, ein Ziel hat und bei dem Erreichen dieses Zieles glücklich ist. Aber die Frage ist, was ist denn für dich wirklich wichtig in deinem Leben? Was sind die Dinge, die bei dir auf der Prioritätenliste ganz oben stehen? Normalerweise ist es so, dass die Prioritäten bei uns bei den Dingen liegen, die uns wirklich richtig wichtig sind, die unser Leben in irgendeiner Weise betreffen. Und das war eigentlich schon immer und Martha der Fall. Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes, der steht in Lukas 10, die Verse 38 bis 40. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich auch dem Herrn Jesus zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr Jesus ist, das machen andere Bibelstellen deutlich, hier in Bethanien am Ölberg, also ganz in der Nähe von Jerusalem. Und die Martha lädt den Herrn Jesus samt seinen Jüngern zu sich nach Hause ein. Und wenn diese Einladung ausgesprochen war, dann betraf das auf der einen Seite die Verpflegung, auf der anderen Seite auch die Unterkunft und die Fürsorge. Aber diese Martha lebte nicht alleine, sie hatte eine Schwester mit Namen Maria und uns wird auch noch von ihrem Bruder Lazarus berichtet. Der Name Martha bedeutet Herrin. Und das ist vielleicht der Grund, weil sie die Älteste in der Familie war, dass sie eben auch die Möglichkeit hatte und das Recht hatte, diese Einladung an den Herrn Jesus auszusprechen. Und die Ausleger gehen eigentlich davon aus, dass die Martha wahrscheinlich eine Witwe gewesen ist, und dass die Maria zu diesem Zeitpunkt mit ihr zusammengewohnt hat als jüngere Schwester, aber der Lazarus noch nicht im Haus war. Denn es wäre sehr ungewöhnlich gewesen, dass die Martha diese Einladung ausspricht, ohne es mit dem Herrn im Hause, in dem Fall dem Lazarus, abzusprechen. Die Martha war in jedem Fall eine Persönlichkeit, die könnte man als eine Schafferin bezeichnen. Die hat mit angepackt. Die hat was gemacht. Es wird zum Beispiel auch deutlich, wenn der Herr Jesus bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast ist, dass da eben auch die Martha eine von den Frauen ist, die dort mit bedient und mithilft. Was auch Tatsache ist, ist, dass diese Martha auf jeden Fall wohlhabend war. Denn es galt ja hier immerhin 13 Personen zu der Familie hinzu aufzunehmen und zu verköstigen und ihnen Unterkunft zu gewähren. Und jetzt kommt ihre Schwester Maria ins Spiel. Ihr Name bedeutet entweder Betrübnis oder Geliebte. Ich habe mich für die Geliebte entschieden. Ich finde, das hört sich schön an als Betrübnis. Wer will denn schon Betrübnis genannt werden? Und von ihr heißt es, sie setzte sich auch zu den Füßen des Herrn hinzu und hörte seinen Worten zu. Der Herr Jesus lehrt im Sitzen. Seine Jünger setzen sich um ihn herum. Und die Maria setzt sich auch dazu. Und das ist äußerst ungewöhnlich. Der Herr Jesus legt wahrscheinlich jetzt hier das Alte Testament aus neutestamentlicher Sicht aus. Und nicht nur die Jünger sitzen da, die Maria setzt sich auch dazu. Es ist ungewöhnlich, dass eine Frau sich überhaupt so zu den Männern setzt. Aber noch ungewöhnlicher ist auch, dass sie ihre hausfraulichen Pflichten überhaupt nicht wahrnimmt. Die setzt sich dahin. Die Maria sitzt da, hört zu und die Martha ist am Rödeln. Ich meine, das sind 13 Personen, die versorgt werden wollen. Für 13 Personen zu kochen, da hast du schon zu tun. Das ist nichts, wo du sagst, das machst du mal so nebenbei. Das ist schon eine ganze Menge. Und es heißt hier im Text wörtlich, sie war ganz und gar in Anspruch genommen. Sie hatte viel Dienst, heißt es wörtlich. Die hat viel zu tun gehabt. Die hat richtig ihr Schaff gehabt. Und dann irgendwann reicht es dieser Martha. Sie ist sauer. Maria sitzt vor dem Herrn Jesus und liest ihm jedes Wort praktisch von den Lippen ab und sie ist am Rödeln und Schaffen. Und darum tadelt jetzt die Martha den Herrn Jesus. Sie sagt, meine Schwester hockt die ganze Zeit da, ich bin am Rödeln. Ist das okay? Sag mal was. Sag mal was dazu. Man kann sich das richtig vorstellen, die Martha, wie die Martha die mit den Augen rollt, als die Maria sich da hinsetzt. Sie ist am Arbeiten und die Maria hockt da. Das, was die Martha hier macht, das ist eigentlich etwas fast Unmögliches. Sie kritisiert den Herrn Jesus in aller Öffentlichkeit. Wenn die ihn jetzt zur Seite genommen hätte und gesagt hätte, Herr, hör mal, das geht nicht, guck dir das mal an. Die Maria sitzt nur da rum, ich muss alleine arbeiten, sagt ihr das bitte mal, dass die mir helfen soll. Dann wäre das eins gewesen. Aber die Jünger sitzen dabei, die hören alle zu. Was sagt uns das? Das sagt uns zunächst mal eins, dass das Verhältnis zwischen der Martha und dem Herrn Jesus ein ziemlich gutes gewesen sein muss. Wenn die kein gutes Verhältnis gehabt hätten, dann hätte die das mit Sicherheit nicht gesagt und zu einem Fremden hätte sie es sowieso nicht gesagt. Aber es bedeutet auch, dass die Martha sich zu der Gruppe um den Herrn Jesus wirklich dazugehörig fühlt. Sie ist zwar keine Jüngerin wie die 12 Jünger, die der Herr Jesus mitgebracht hat, aber sie gehört zu diesem Kreis des Herrn Jesus mit dazu. Und deswegen ist sie so ehrlich und spricht es an. Hast du auch so ein vertrauensvolles Verhältnis zu dem Herrn Jesus? Sagst du dem auch ganz hemmungslos, wenn dir etwas überhaupt nicht passt? Ich persönlich bin da ehrlich gesagt sehr vorsichtig. Ich habe nämlich immer eine Sorge. Ich habe nämlich die Sorge, dass der Herr Jesus dann sauer auf mich sein könnte. Und dass dann, wenn ich ihn etwas anderes bitte, er sagt, nee, wenn du mir so kommst, dann gibt's das nicht. Ich möchte, dass der Herr Jesus mir meine Wünsche und Bitten erfüllt und deswegen bin ich sehr vorsichtig mit Kritik. Mir ist es bewusst, dass der in mein Herz sieht und dass der sieht, wie ich mich fühle, ob ich sauer bin oder fröhlich oder glücklich. Aber trotzdem, es ist doch ein Unterschied, ob ich diese Kritik öffentlich ihm gegenüber äußere oder ob ich sage, ich sage da lieber mal nichts zu. Es heißt in Psalm 145, Vers 8, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Aber in dem Moment, wenn es um Kritik geht, habe ich da Angst, das zu äußern. Da traue ich mich nicht. Und ich glaube manchmal, der Herr Jesus sitzt dann einfach im Himmel und schüttelt den Kopf und sagt, Meis, ich habe mir so viel Mühe gemacht, dass du an mich glauben kannst, dass du mit mir leben konntest. Und ich werde alles geben, was notwendig ist, damit du das Ziel deines Lebens, die Ewigkeit des Himmels auch wirklich erreichst. Glaubst du echt, ich halte es nicht aus, wenn du mich kritisierst? Wenn es dir so ähnlich geht wie mir, dann sollst du eins wissen, dieser Jesus liebt dich. Der liebt dich wirklich von ganzem Herzen und er hält das aus, wenn du ihn kritisierst. Der hält das aus, wenn du eine andere Meinung hast als er. Glauben fordert mich manchmal heraus. Es stellt mich manchmal auf die Probe. Es stellt mich manchmal auch vor die Wahl, vertraue ich jetzt dem Herrn Jesus oder mache ich das eher nicht? Bin ich skeptisch, wenn ich denke, dass er mir vielleicht manche Wünsche nicht erfüllt? Und ich glaube, hier kann uns die Martha echt ein Vorbild sein, indem sie einfach hemmungslos dem Herrn Jesus sagt, was ihr auf dem Herzen liegt. Die hat sich geärgert, dass ihre Schwester nur da hockt. Und der Herr Jesus ist der Einzige, der jetzt die Autorität hätte zu sagen, Maria, ab in die Küche. Und deswegen äußert sie die Kritik. Und ich möchte lernen, dem Herrn Jesus mit allem Respekt auch zu sagen, wenn ich unzufrieden bin. Weil Christen sind nicht immer zufrieden. Christen sind nicht immer begeistert. Die haben Phasen, wo sie stinksauer sind auf ihren Herrn. Das passiert. Bist du immer d'accord mit Jesus, mit dem, was der entscheidet? Sagst du immer, super, genial, der beste Weg für mein Leben? Ich nicht. Ich habe mit manchen Dingen Probleme, die der Herr für mich entscheidet. Und an guten Tagen traue ich mich, ihm das zu sagen, weil ich koche mehr oder weniger. Aber an schlechten Tagen traue ich mich es nicht. Und das möchte ich lernen von dieser Martha, dass sie dem Herrn Jesus mit allem Respekt, aber auch sagt, womit sie nicht einverstanden ist. Weiter im Text, die Martha bedient den Herrn Jesus und seine Jünger. Sie tut ihnen Gutes. Und der Jakobus, der Sohn von Maria und Josef, der leibliche Bruder des Herrn Jesus, schreibt in seinem Brief später Folgendes. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen? Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er keine Auswirkungen hat. Jakobus 2, 14 bis 17. Wenn man das genau nimmt, macht ja die Martha genau das. Sie setzt sich für den Herrn Jesus ein. Sie kümmert sich. Sie kümmert sich um ihn und seine Jünger. Und die Martha will dem Herrn Jesus dienen. Sie will ihm Gutes tun. Und umso erstaunlicher ist die Antwort, die der Herr Jesus gibt. Ich komme zum zweiten Teil, Lukas 10, 40 bis 42. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Diese doppelte Anrede, Martha, Martha, das macht deutlich, es geht nicht darum, dass der Herr Jesus jetzt mal die Sache hier gerade rücken will, sondern es geht hier um Seelsorge. Diese Martha ist eine tüchtige Frau. Das ist eine fleißige Frau. Und das sieht auch der Herr Jesus und das erkennt er auch an und er schätzt es wert. Aber er sagt auch, du sorgst und beunruhigst dich über so vieles. In der Bergpredigt, da wird uns da schon mal was zugesagt. Da heißt es in Matthäus 6, 25, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Ich glaube, diese Martha ist manchmal so ein Spiegelbild für uns selbst. Wir machen uns auch um so viele Dinge im Leben Sorgen. Wir machen uns Sorgen um die Familie, wir machen uns Sorgen um die Kinder, wir machen uns Sorgen um den Arbeitsplatz. Es gibt viele Dinge, über die wir uns Sorgen machen. Wann hattest du denn zum letzten Mal in deinem Leben eine Phase, wo du sagst, so und jetzt ist alles gut, alles ist im Fluss, alles geht einwandfrei, keine Herausforderung, keine Probleme, ich genieße mein Leben. Wenn du mutig bist, machst du heute Nachmittag ein Experiment. Nimm dir einen Stuhl und setz dich doch mal vor eine weiße Wand. Setz dich vor diese weiße Wand und dann konzentrier dich einfach darauf, dass du da sitzt. Spür mal deine Beine, deine Füße, deinen Rücken. Spür mal dein Gesäß. Mach das einfach mal. Setz dich mal vor eine weiße Wand. Wie lange hältst du das aus? Eine Minute? Zwei Minuten? Dann bist du schon ziemlich gut. Wir sitzen nicht lange da und sofort fängt es hier oben an zu rattern. Was essen wir eigentlich zu Abend? ich muss morgen einkaufen. Ah, ich darf nicht vergessen, Butter mitzubringen. Wir haben keine Butter mehr. Ich brauche dieses, ich brauche jenes, ich brauche immer irgendetwas anderes. Wir machen uns ständig Gedanken. Wir machen uns den ganzen Tag Gedanken um irgendwelche Dinge. Und manchmal ist es absoluter Quatsch, um den wir uns Gedanken machen, aber es ist ganz einfach so. Wir machen uns um viele Dinge Gedanken und wir können das gar nicht mehr aushalten, mal irgendwo in Ruhe zu sitzen und nichts zu tun. Mal wirklich nichts zu tun. Und das geht durch unser ganzes Leben hindurch. Das geht sogar bis in unser Beten hinein. Der Johannes Hartl hat das kürzlich mal gesagt, fand ich sehr interessant. Der hat gesagt, wir beten zu Gott und im Hintergrund rattert es die ganze Zeit. Wir überlegen uns, wir wollen für das beten, wir wollen für dieses beten, für jenes beten und diese Sachen sind alle wichtig. Aber setz dich doch einfach mal hin und komm vor Gott zur Ruhe und genieße einfach seine Gegenwart, ohne irgendwas zu sagen. Komm einfach vor Gott mal zur Ruhe. Kannst du das? Kannst du vor Gott zur Ruhe kommen? Wir reden von der Stille des Gebetes. Aber eigentlich sind wir, wenn wir beten, die meiste Zeit am Plappern. Wir sind die ganze Zeit am Reden. Wir wollen dem Herrn ja alles sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Und all diese Sachen haben auch ihre Wichtigkeit, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, es tut Not, dass wir das einfach mal ganz neu lernen, vor Gott stille zu werden und zu erleben, dass Gott uns liebt. Als der Hartl das gesagt hat und ich das gehört habe, habe ich gedacht, komm, vergess. Und dann, das hat den Grund, dass ich diesem Hartl gegenüber äußerst negativ gegenüber eingestellt bin. Ich habe in den meisten Dingen des Lebens eine ganz andere Meinung als er. Aber dann habe ich mir gedacht, gut, probier es einfach mal aus. Mach's mal. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, ich möchte jetzt still sein vor dir. Ich will zur Ruhe kommen und ich möchte dich bitten, dass ich erleben darf und das empfinden kann, dass du mich wirklich liebst. Und genau das ist passiert. Ich habe meinen Mund gehalten, ich bin still gewesen, ich habe nichts gesagt und habe das einfach mal ausgehalten. Und ich habe ein Empfinden gehabt, dass Gott, dass Jesus Christus mich einfach so liebt, wie ich bin, mit all dem, was mein Leben ausmacht. Ich musste gar nichts sagen. Der wusste ja sowieso, was in meinem Kopf vorgeht. Der wusste ja, was mich belastet, was mich freut oder wovor ich Angst habe. Das war ein unglaublich gutes Gefühl. Und ich glaube, im Christsein sind Gefühle unglaublich wichtig. Wichtiger, als wir das vielleicht gerne wahrhaben wollen. Wir sind vielleicht als Mittelhessen eher so gestrickt, dass der Kopf uns bestimmt. Aber ich glaube, dass Gefühle sehr wichtig sind. Und darum möchte ich dir Mut machen, das einfach mal zu probieren. Werd mal still im Gebet, ohne irgendwas zu sagen. Halt diese Stille mal aus und erleb einfach, dass Gott dich liebt. Ich werde auch in Zukunft noch so beten, dass ich Gott sage, wovor ich Angst habe, was mich freut, wofür ich dankbar bin. Ich werde auch noch anders beten. Aber ich will und ich werde diese Form des Gebets auch einüben, weil es mir gut tut, auch vor Gott zur Ruhe zu kommen. Und dann wird der Herr Jesus ganz konkret, er sagt, eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Eigentlich würde man erwarten, dass der Herr Jesus jetzt sagt, so, da hast du recht, Maria, du musst jetzt mal deiner Schwester helfen gehen. Aber das macht der Herr Jesus nicht, er sagt, eins tut Not, die Begegnung mit mir, die ist wichtig. Und das soll der Maria nicht genommen werden. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist es ganz klar, es geht eigentlich vom Prinzip her immer darum, dass Römer 10 wahr wird. Ich lese uns das mal vor. Römer 10, 14, 15. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Der Herr Jesus macht deutlich, dass die Maria sich vollkommen richtig entschieden hat. Es war richtig, sich zu seinen Füßen hinzusetzen. Alles andere ist unwichtig. Alles andere kann später erledigt werden. Weil die Worte des Herrn Jesus, das sind eben die Worte, die in die Ewigkeit führen. Das sind Ewigkeitsworte und die sind wichtig. Martin Luther hat mal gesagt, die Ohren sind die wichtigsten Organe der Christen, wichtiger noch als die Hände. Und ich würde jetzt noch die Augen mit dazu nehmen, nämlich die Augen, mit denen wir das Wort Gottes lesen. Und der Herr Jesus sagt es ganz klar, das soll der Maria nicht genommen werden, das soll ihr bleiben. Der Herr Jesus hat diese Martha keineswegs gering geschätzt. In Johannes 11 heißt es, aber Jesus hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Aber eben eins ist auch klar. Jetzt ging es darum, dem Herrn Jesus zuzuhören, nicht um irgendwas zu arbeiten und zu leisten. Man könnte im Prinzip auch so sagen, dass man sich von dem Herrn Jesus dienen lassen muss, bevor man selbst ihm dienen kann. Er muss dir dienen, damit du ihm dienen kannst. Und Charles Erdman, ein Theologe, hat dazu geschrieben, der Meister schätzt zwar alles, was wir für ihn tun, doch er weiß, dass wir es am nötigsten haben, zu seinen Füßen zu sitzen und seinem Willen zu erkennen. Dann werden wir bei unseren Aufgaben ruhig, friedlich und freundlich. Und schließlich wird unser Dienst die Vollkommenheit der Maria erreichen, die einige Zeit später das Salböl über die Füße Jesu ausgießt, dessen Wohlgeruch noch immer die Welt erfüllt. Zugegeben, am Schluss ein bisschen pathetisch, aber da ist was Wahres dran. Und darum ist die Frage auch heute Morgen für uns, wie wichtig ist dir das Wort Gottes? Wie wichtig ist dir das Wort Gottes? Wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen, Hände hoch, wem das Wort Gottes wichtig ist, gehen alle Hände hoch. Aber die große Frage ist, sieht das der Herr Jesus genauso? Sieht er das genauso, dass das Gottes Wort mir unfassbar wichtig ist? Oder würde der Herr Jesus zu einer anderen Erkenntnis kommen, zu einer anderen Meinung kommen? Die Frage kannst nur du selbst beantworten, die kann dir kein anderer beantworten. Aber eins ist klar, diese Frage sollten wir uns stellen. Wie wichtig ist mir wirklich das Wort Gottes? Moins, 2,5 Minuten, Losung und Lehrtext, Amen. Das muss jeder für sich selbst wissen. Aber eins ist ganz klar, wir können uns selbst ein X für ein U vermachen, dem Herrn Jesus nicht. Wie wichtig ist dir das Wort Gottes? Der Punkt ist letzten Endes nämlich der, wenn mir die Beziehung zu seinem Wort wenig wichtig ist, dann habe ich auch im Regelfall kein größeres Interesse an dem Herrn Jesus selbst, weil er sich ja in seinem Wort mir offenbart. Wenn ich wissen will, was er mir zu sagen hat, dann muss ich in sein Wort schauen. Und wenn ich sage, das ist für mich nicht so wichtig, dann scheint mir auch der Herr Jesus nicht so wichtig zu sein. Es heißt in Johannes 6, 27, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten beauftragt. Dem Volk Israel sagt Gott in 5. Mose 32, 47, dass sein Wort ihr Leben ist. Wenn das für die schon gilt, wie viel mehr gilt das für uns heute? Dass Gottes Wort unser Leben ist. Und ihr Lieben, eins muss uns da auch klar sein, Gott hat auch nichts davon, wenn wir in seinem Wort lesen. Er ist der Ursprung dieses Wortes. Und vom Herrn Jesus heißt es, am Anfang war das Wort, en arche en hologos, am Anfang war das Wort. Er ist das Wort. Gott braucht es nicht, dass wir in der Bibel lesen. Überhaupt nicht. Aber du und ich, wir brauchen das. Es ist für unser Leben wichtig, nicht für Gott. Wir tun uns was Gutes, wenn wir uns von ihm ansprechen lassen. Es geht um dein Leben in seinem Wort. Es geht um dich, nicht um irgendjemand anderes. Und darum ist die Frage wirklich, stell sie dir mal ganz persönlich und beantworte sie dir auch offen und ehrlich, wie wichtig ist mir das Wort Gottes? Wie wichtig ist mir das ehrlich? Und das ist eine Frage, die ist lebenswichtig für jeden von uns. Für mich, aber auch für jeden von euch. Ich will versuchen, noch einmal ganz kurz zusammenzufassen. Du kannst dem Herrn Jesus hemmungslos wirklich alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt, und du darfst ihn auch kritisieren, aber du solltest diese Kritik mit Respekt und Achtung ihm vor ihn bringen. Er ist Herr und er ist Gott, und das bleibt er auch. Und lass dich von Gott einfach in der Stille des Gebetes einmal lieben. Bring auch ruhig den Mut mal auf, ja, im Gebet zu schweigen und Gott auf dich wirken zu lassen. Das tut unglaublich gut. Aber dann eben nutz auch wieder die Zeit, dass du in diesem Wort Gottes liest und dieses Wort zu dir reden lässt, weil es wichtig ist für dein Leben. Es geht um dich, um dein Leben dabei. Gott hat sein Wort ganz bewusst für dich aufschreiben lassen, und es wäre doch schade, wenn du dieses Privileg, das du hast, dass du es vorliegen hast, nicht nutzt. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns alle kennst, dass du weißt, was unser Leben ausmacht und dass du auch genau weißt, wie wir zu dir stehen, wie wir zu deinem Wort stehen. Du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen, wahrscheinlich an vielen Stellen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du das in unserem Leben gerade rückst, was vielleicht schief läuft. Dass wir das neu begreifen, wie wichtig unsere Beziehung zu dir ist, wie wichtig die Beziehung zu deinem Wort ist, weil du durch dieses Wort zu uns redest. Hilf uns bitte dazu, dass wir uns selbst da auf den Prüfstand stellen und öffne uns die Augen für deine Wirklichkeit und dafür, was du uns zu sagen hast und wie du uns und unser Leben siehst. Herr, wir wollen ein Leben führen, das dir die Ehre gibt, aber dazu ist es so wichtig, dass wir mit dir aufs Engste verbunden sind, und darum hilf uns bitte, dass wir ja ganz neu begreifen, dass dein Wort unser Leben ist. Amen. Wir singen jetzt das nächste gemeinsame Lied. Ich weiß nicht auswendig, wie es heißt, aber es wird angezeigt.